Der Text für die Predigt steht in Römer 8, die Verse 12 bis 17. Da schreibt Paulus: So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Herr Christus, bitte segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Amen. Paulus spricht hier von einer Adoption. Wenn Eltern, ich komme gleich darauf, warum er von einer Adoption spricht. Wenn Eltern ein Kind adoptieren, dann ist das ein gewichtiger Schritt. Müssen beide Seiten lernen, miteinander umzugehen. Das Kind muss seine neuen Eltern kennenlernen, akzeptieren lernen, lieben lernen, muss Gewohnheiten ablegen, die es bisher hatte, muss begreifen, dass es nun in einer neuen Familie zu Hause ist, muss sich an einen neuen Familiennamen gewöhnen, muss lernen, nach den Ansprüchen seiner Adoptiveltern zu leben. Und umgekehrt, die Eltern werden in dem angenommenen Kind ihr eigenes Kind erkennen lernen müssen, dass ihm Liebe, Fürsorge zuteil wird. Und dann ist ein großer Schritt, wenn das Adoptivkind irgendwann Mama oder Papa sagt zu den Adoptiveltern, dass da eine echte Eltern-Kind-Beziehung entstanden. Und vor einer Annahme als Kind, von einer Annahme als Kindesstatt, redet auch der Apostel Paulus hier. Er schreibt über die Menschen, die lernen, zu Gott Vater Papa zu sagen, Abba zu sagen. Unsere Predigtverse stellen wir also unter die Überschrift: Abba, lieber Vater. So rufen befreite Kinder. So rufen sie getrieben vom Heiligen Geist. Und so rufen sie in der Hoffnung auf ihr Erbe. Ja, vielleicht fragt ihr: Adoption, so habe ich das noch nicht betrachtet, dass wir Gottes Kinder sind. Aber das steht hier in diesem Predigtwort. Wir kennen diesen Vers und wir haben ihn gerade auch gehört: Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. So ist es übersetzt in der Lutherbibel. Wörtlich heißt es im Griechischen: Ihr habt den Geist der Adoption empfangen. Ihr habt den Geist der Annahme als Kind empfangen. Verständlicher ausgedrückt heißt es nichts anderes, als dass wir Kinder eines neuen Vaters geworden sind. Eines Vaters, der bereit war, uns als seine Kinder anzunehmen. Er hat uns angenommen, weil wir Hilfe nötig hatten. So wie Kinder, die aus einer Familie raus müssen und dann von einer anderen adoptiert werden, weil die leiblichen Eltern nicht richtig gesorgt haben für das Kind oder überfordert waren, dann ist die Adoption eine Befreiung, eine Chance auf ein neues, besseres Leben. Und so ist es auch mit uns als Gottes Kindern. Er nimmt uns in seine Familie auf, weil wir in dem Zustand, wie wir vorher waren, nicht zurechtkam. Denn wo Menschen das Licht dieser Welt erblicken, da sind sie nicht nur Kinder ihrer leiblichen Eltern, da stehen sie zugleich auch unter einer anderen Herrschaft, unter Herrschaft des Teufels und der Sünde. So sind wir Menschen, von Natur an. Unser Wesen ist gegen Gott gerichtet. Und da soll der äußerliche Schein nicht trügen. Auch ein kleines Kind, was so süß und lieb ist, trägt in seinem Herzen den Egoismus, die Gottabgewandtheit, die Sünde in sich. Das hat es von seinen Eltern geerbt. Schon kleine Kinder sind in Gottes Augen erlösungsbedürftig, weil sie Feinde Gottes sind. Und da ist der Teufel also eine Art geistlicher Vater in Anführungszeichen für die Menschen, so wie sie auf die Welt kommen. Ein schlimmer Vater, denn was bringt er uns bei? Wozu erzieht er uns Menschen? All das, was Gott nicht will. Er erzieht uns zu einem Leben in Lieblosigkeit, ein Leben in Hass, ein Leben in auf sich selbst gerichtet sein. Ein Leben voller Lüge. Jesus nennt den Teufel den Vater der Lüge, dem es gelingt, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Und auf der anderen Seite ist der Teufel auch ein schlimmer Herr, der die Seinen wie Sklaven, wie Knechte missbraucht. Einerseits drängt er die Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie besser nicht täten, und auf der anderen Seite, was macht er dann? Er verklagt sie vor Gott. Eben gerade wegen der Dinge, zu denen er sie angetrieben hat. Das ist die Verschlagenheit des Teufels. Dass es ihm gelungen ist, uns Menschen bis ins tiefste Wesen zu verderben. Seit Adam und Eva sind die Menschen in seinen Bann, seine Sklaverei verfallen. Und seitdem gehört es dazu, dass die Menschen dem Teufel dienen, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Aber jeder Mensch ist gefangen in den Stricken des Teufels und seiner Sünde. Und dann kommen die Werke des Fleisches, wie sie die Bibel nennt, raus. Die Werke des sündigen Menschen. Da schreibt Paulus zum Beispiel im Galaterbrief, Galater 5, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Aber mit einem Wesen, einem Geist, was genau diese Dinge tut und tun will, kommt jeder Mensch auf die Welt. Bei dem einen mehr das eine, beim anderen mehr das andere, beim einen offenkundig, bei dem anderen versteckt, in die Gedanken oder in die eigenen vier Wände. Aber jeder Mensch ist so. Jeder Mensch hat ein Wesen, ein Geist, der dem Teufel gehorsam ist, während der Gott dem Willen Gottes in allen Dingen widerstrebt. Und so unschön dieses Bild ist, was die Bibel da vom Menschen sagt, über den Menschen sagt, so wahr ist es leider und so folgenschwer. Denn wer in diesem knechtischen, in diesem vom Teufel angefachten Geist sein Leben führt, der muss sterben, schreibt Paulus. Und zwar nicht nur leiblich, sondern auch ewig. Ewig getrennt sein von Gott, von dem er nicht passt. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie unser Schöpfer ist. Und es ist gar nicht großartig genug, dass Gott uns in diesem Status nicht hängen lässt. Dass Gott nicht sagt, okay, nicht mehr meine Familie. Bitteschön, euer Wille geschehe. Dass er uns nicht in dieser schlimmen Lage lässt, das ist ein großes Wunder. Er befreit uns. Er holt uns raus aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei, in der wir stecken. Er musste es tun. Er musste uns erlösen. Er musste das tun, wozu keiner von uns in der Lage gewesen wäre. Keiner von uns ist so ein Entfesselungskünstler, dass wir die Fesseln der Sünde selber abstreifen können. Gott war es, der uns losgekauft hat. Und wenn Menschen predigen und sagen, ja, bekehr dich, dann liebt dich Gott, dann bist du sein Kind. Du musst dein Leben übergeben und dann bekommst du Gottes Gnade. Wenn Menschen das predigen, dann ist es das Gleiche, wie wenn ich zu einem völlig verknoteten, gefesselten Menschen sage, ja, befreie dich doch. Und dann kriegst du Applaus, wenn du es geschafft hast. Oder es ist so, wie wenn wir das auf das zurückgehen, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, mit den guten Bäumen, den schlechten Bäumen, den guten Früchten, den schlechten Früchten. Zu jemandem zu sagen, bekehr dich, du kannst es, du musst dich entscheiden. Das ist wie zu einem Distel sagen, sei mal ein Baum. Das ist unmöglich. Gott musste das tun. Gott musste sich der Sache annehmen, zu der wir selbst nicht fähig waren. Er hat uns erlöst. Und zu einem sehr, sehr hohen Preis. Zu einem unglaublich hohen Preis. Nicht mit Geld, nicht mit Gold und Silber, wie Petrus schreibt, nicht mit vergänglichen Dingen, sondern mit dem Leben seines einzigen Sohnes. Das Blut Jesu, des geliebten Sohnes Gottes, das macht uns frei von unserer Schuld, macht uns frei von der Strafe, die wir verdienen, macht uns frei von Sünde, macht uns gerecht vor Gott, lässt uns Gott angenehm werden. Und mit der Taufe, da ist dieses Lösegeld, was Jesus bezahlt hat, jedem Einzelnen von uns zugute gekommen. Wer getauft ist und glaubt, der wurde zu einem befreiten Gotteskind. Der ist ein befreites Gotteskind, das rufen darf, Abba, lieber Vater. Dass wir das rufen dürfen als Christen zu unserem Vater im Himmel, das ist wirklich ein Wunder. Und wir können das an uns selbst sehen, an unserem Leben, dass Gott mit jedem seiner angenommenen Kinder viel Mühe bereitet hat, bis sie ihn endlich als ihren lieben Vater erkannt haben. Und so wie es Paulus hier am Anfang unseres Predigtwortes sagt, wollen wir es uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Eben weil wir befreite Kinder sind, sind wir unserem alten Herrn nichts mehr schuldig. Wir sind frei von der Herrschaft des Teufels, frei von der Knechtschaft des Teufels, frei von den Fesseln, dass wir sündigen müssen. Jesus hat uns davon befreit und uns so ermöglicht, ein neues Leben zu leben. Wir sind befreite Kinder Gottes, als die dürfen wir Abba, lieber Vater, rufen. Und zwar, das ist das Zweite, getrieben vom Heiligen Geist. So ist hier in der Lutherbibel übersetzt, getrieben vom Heiligen Geist. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Diese neue Freiheit, die Jesus uns erworben hat, die bleibt nicht ohne Folgen. Als Christen werden wir uns dieser Veränderung immer wieder bewusst. Auf der einen Seite die Erlösung, die wir kennen, die wir glauben, über die wir uns freuen. Auf der anderen Seite das, was noch in uns steckt. Die Anfechtungen, die Versuchungen, die uns immer wieder anstacheln, die Werke des Fleisches zu tun. Selbst so ein großer Christ, großer Apostel wie der Paulus, der kannte diesen Zwiespalt von sich selbst und hat ihn auch bekannt in Römer 7. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Redet Paulus da nicht jedem von uns aus der Seele? Wir müssen uns immer wieder eingestehen, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich wollen, was der neue Mensch will, von dem wir wissen, dass es gut wäre. Und auf der anderen Seite das tun, von dem wir wissen, sollte ich besser nicht machen. Dass wir den Willen unseres Vaters übertreten, statt ihn voll Dankbarkeit zu erfüllen. Was wir damit an uns merken, ist, dass der alte Mensch in uns noch da ist, dass der nicht weg ist. Befreit sein von Jesus, glauben an ihn, gerettet sein, Gottes Kind sein, heißt nicht, dass wir hier perfekt über diese Erde laufen, sondern das heißt, dass etwas Neues entstanden ist. Und in Gottes Augen zählt dieses Neue. In Gottes Augen sind wir heilig, gerecht gesprochen, erlöst. Seine lieben Kinder. Aber das Alte auf dieser Erde, in diesem Leben, das haftet uns noch an. Der alte Mensch begehrt immer wieder auf, macht uns vor, als wären wir ihm noch etwas schuldig. Oder drücken wir es ein bisschen zeitgemäßer aus. Der alte Mensch möchte, dass wir uns selbst verwirklichen. Das tun, wozu wir Lust haben, das glauben, was wir wollen. Und wir sehen das auch in unserer Gesellschaft, wenn man beklagt, dass mehr Egoismus in unserem Land herrscht, dann ist es genau das, Menschen geben ihrem Fleisch nach, leben nach ihrem Fleisch. Aber wir sind unserem alten Menschen nichts mehr schuldig. Der ist da, aber so wie es Luther formuliert hat, in der Taufe geistlich ersäuft. Und er soll durch Reue und Buße jeden Tag aufs Neue ersäuft werden. Der alte Adam darf keine Macht über uns bekommen. Und er muss es auch nicht, denn wir sind getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns Kraft gibt, der uns anfacht, der uns ermutigt dazu, dem alten Adam zu widerstehen. Auch wenn wir diesen Anfechtungen nicht entgehen können, so haben wir doch die Zusage des Heiligen Geistes, dass er uns hilft, dass er uns Kraft gibt. Nein zu sagen zu dem Alten und Ja zu sagen zu Gottes Willen. Aber macht euch nichts vor, der alte Adam wird sich nie bekehren. Es wird nie so sein in diesem Leben hier, dass der weg ist, dass der nichts mehr sagt, dass der sich nicht mehr rührt. Das ist eine Illusion. Aber er hat keine Macht mehr über uns. Durch den Geist werdet ihr die Taten des Fleisches töten. Ein wörtlicher übersetzt, sagt Paulus hier, ihr werdet die Praxis, also das Tun, das Handeln des Leibes töten. Und das ist eine tolle Zusage, die wir haben, dass der Heilige Geist uns dazu immer wieder bringt und treibt, unserem alten Wesen zu entsagen. Und dass wir übersetzt, dass wir getrieben sind vom Heiligen Geist, das hat nichts das ist nichts Schlimmes. Der Heilige Geist ist nicht einer, der wieder mit der Peitsche hinter einem steht und jetzt lauf aber schneller. Das ist der knechtische Geist, ja? Das ist der teuflische Geist, der hinter einem so steht. Aber der Heilige Geist ist anders. Denn wie macht er das? Wie macht es der Heilige Geist, dass er uns zu einem heiligen Leben motiviert? Paulus schreibt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, unserer Seele, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der Motor, das ist die Kraftquelle dafür, dass wir ein heiliges Leben führen können. Da steht nicht, der Heilige Geist drängt dich dazu, dass du noch mehr an dir arbeiten musst. Der Heilige Geist zwingt dich dazu, dich noch mehr anzustrengen, um endlich das Ziel zu erreichen. Nein, da steht, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine tolle Stelle, wo wir sehen, unsere Heiligung wird aus der frohen Botschaft gespeist, wird aus der frohen Botschaft motiviert, aus dem Evangelium. Was ganz Tolleres geben als die Zusage, du bist Gottes Kind. Weil er hat dich adoptiert. Nicht, weil du so gut aussiehst und weil du dich so schön angestrengt hast, weil du lieb warst und weil du den Blumenstrauß mitgebracht hast. Nein, weil du so eklig warst und so fürchterlich warst und gestunken hast und nichts auf die Reihe gekriegt hast. Deswegen hat er dich adoptiert, weil er dich liebt. Das ist befreiend. Und das gibt uns Kraft, immer wieder zu sagen, ja, das will ich, das will ich. Das, was Gott will, will ich auch. Und dann können wir unsere lernen, die Versuchungen, Anfechtungen, die wir haben, zu überwinden. Dann können wir lernen, unseren alten Adam im Zaum zu halten. Und wie schön ist es, dass dieser Geist Gottes es nicht nur dazu bringt, ein heiliges Leben zu führen, sondern es uns vor allem dazu bringt, zu Gott Vater immer wieder Papa zu sagen, aber lieber Vater. Nicht ein ferner, großer Gott im Himmel, sondern mein himmlischer Vater. Wie wunderbar. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Wir haben eine Hoffnung auf das Erbe. Es wäre viel bequemer zu sagen, oh, ich lebe einfach so den Tag hinein. So wie alle anderen auch. Und diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf immer wieder führen, immer wieder zu versuchen, das Alte wegzudrängen und sich nach Gottes Willen auszurichten, ist manchmal nicht einfach. Aber schauen wir drauf, was am Ziel steht. Schauen wir auf die Verheißung, die am Ziel steht. Paulus schreibt, sind wir Kinder, sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist eine herrliche Verheißung, dass die Adoptivkinder das erben dürfen, was der Vater für sie bereithält. Dass wir das ewige Leben gemeinsam mit unserem Heiland Jesus Christus verbringen dürfen. Mit diesem Ziel in Aussicht, da lohnt es sich, immer wieder dem Fleisch zu widerstehen und dem Geist zu folgen. Lasst uns den Vater in unseren Gebeten mit Abba anrufen, denn so rufen befreite Kinder, getrieben vom Heiligen Geist und in der Hoffnung auf ihr Erbe. Amen.